In unserer Seminareinheit habe ich versucht, einiges abzurunden, das Thema abzurunden, die Betrachtung der literarischen Struktur, auf der Suche nach der Absicht des Schreibers und der Botschaft des Buches. Heute Abend, stattdessen, dass ich ein neues Thema anschneide, wir sind müde, ich bin müde zumindest, wie ich einmal gebetet habe, müde bin ich Känguru, Äuge meine Schließlein zu. Eine typische Wegstaben für Buchslung. Ja, das ist ein Stilmittel. Wir wollen heute noch ein Fallbeispiel anschauen, aber ein bisschen anders. Ich werde tun, als ob ihr ein ungläubiger Haufen seid. Und ich werde, da unser Thema diese Woche, die Verkündigung des Wortes Gottes ist, und da wir denken besonders dran, wie man das Evangelium verkündigt, ich werde versuchen, literarische Struktur zu benutzen in der Verkündigung des Evangeliums. Okay? Das ist eine typische Predigt. Aus einer Predigtreihe, die ich halten würde, eine typische Evangelisationsverkündigung. Lesen wir, jetzt können die Kassetten eigentlich beginnen, in Lukas Kapitel 13. Und bitte lach nicht, wenn ich meinen Appell an euch Heiden mache, okay? Es geht darum, es ist ein Fallbeispiel, okay? Ich fühle mich zwar ein bisschen wie Karl Valentin, aber Lukas Kapitel 13, Abvers 22. Und wie gesagt heute, ich bin noch nicht beim Evangelium verkündigen, wie gesagt heute, die großen Abschnitte der letzten Hälfte des Lukas-Evangeliums beginnen, ohne Ausnahme, mit dem Hinweis, dass Jesus reist nach Jerusalem. Kapitel 13, Vers 22. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Er sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn viele, sage ich euch, werden einzugehen versuchen und werden es nicht vermögen. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen, an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf. Wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, woher ihr seid? Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet. Euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tische liegen im Reiche Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden. Und es sind Erste, die Letzte sein werden. Die Frage, die unserem Herrn gestellt wird am Anfang dieser Geschichte, ist eine sehr bewegende Frage. Herr, sind es wenige, die errettet werden? Wenn Jesus der einzige Weg zum Vater ist und so viele diesen Weg nicht finden oder wollen, wie kann es sein, dass so viele verloren gehen? Wieso gehen so viele Menschen verloren? Wieso werden so wenige errettet werden? Ist das Gottes Schuld? Oder liegt die Schuld an den Menschen selbst? Unser Herr beantwortet diese ihm gestellte Frage nicht ein, sondern viermal in Lukas Evangelium. Viermal in diesem Abschnitt, den wir heute Abend betrachten. Viermal um eine ausgeglichene Antwort, eine mannigfaltige Antwort zu einer sehr komplizierten Frage. Lasst uns etwa 45 Minuten nehmen und diese Texte und um vier Geschichten, vier Antworten auf diese Frage anzuschauen. Und wir wollen dabei über die Errettung nachdenken, die die Seligen erwartet. Wir wollen sehen, warum so viele das Heil in Christus versäumen. Und wir wollen manche, wenn sie es so haben wollen, Weise machen zur Errettung. In dem Abschnitt, den wir betrachten hier eingangs, ist das Heil in Jesus, ist die Seligkeit irgendwie räumlich dargestellt. Man ist entweder drinnen oder draußen. Und das ist öfters der Fall in der Bibel. Die Rede ist vom Vaters Haus und von der himmlischen Stadt. Drinnen sind die Erretteten. Draußen sind die Verlorenen. Die von Gott ferngehaltenen. Die von Gott getrennten in aller Ewigkeit. Und was bei dieser Geschichte auffallend und bewegend ist, ist, dass viele Menschen überrascht werden, sich draußen zu finden, vor verschlossenen Türen, überrascht, denn sie meinten, sie gehörten dazu. Viele werden das Heil in Jesus versäumen. Mit eigenen Augen werden sie aus der Ferne erleben, wie Abraham, Isaak und die Großen des Alten Testaments zum messianischen Bankett kommen und sie, dass sie meinten, sie gehörten dazu, brutalst enttäuscht, sich draußen zu finden. Ich kenne das zumindest ansatzmäßig aus meinem Erleben. Als ich in der Mittelschule war, in der Oberschule war, war ich ziemlich populär. Nicht, weil ich ein Sportler war, das braucht mich gar nicht anschauen. Und nicht, weil ich so hübsch bin, mein Freund hat gesagt, ich schaue aus wie die Nordseite einer Kuh, die nach Süden geht. Ich hatte nur eine Voraussetzung zur Popularität. Und die war Humor. Ich habe einen ziemlich guten Schmäh gehabt. Aber ich war nicht so populär wie manche meiner Freunde. Ich war an der untersten Rand von der besten Clique und auf der obersten Rand einer Clique, zu der ich nicht gehören wollte. Wisst ihr, ich komme aus einem Ort, wo H.L. Hunt sein erste Million verdient hat, der zweitreichste Mann in der Welt. Ich komme aus einem Ort mit 25.000 Einwohnern, mit den meisten Millionären Amerikas. Und mein Vater war ein Handwerker, oder ist ein Handwerker. Und ich habe das einige Male erlebt. Beim Lokal sitzen mit einigen Freunden, in meinen Blue Jeans, und ein T-Shirt Hemd und das zu erleben, die großen Autos, Bob und Susie, unterwegs zu der Party. Und da ist Charles und Betty in dem großen Auto. Sie sind auch eingeladen. Und das sind aber meine Freunde. Aber da ich wahrscheinlich den Vorstellungen der Eltern nicht entsprach, ich gehöre dazu, empfinde ich. Aber ich bin draußen. Errettung wird so herrlich sein, Geschwister. In deinem Sinnesauge stelle ich mir vor, der Rückkehr von dem Apollo 7 Mannschaft, die ersten Leute, die am Mond waren. Ich habe die Filme gesehen von VJ Day, von dem Tag, wo Japan besiegt wurde im Zweiten Weltkrieg und wie man gejubelt hat in New York City. Ich habe gesehen, wie die amerikanische Hockeymannschaft zurückgekommen ist, nachdem sie die Russen besiegten in 1979, an die Olympiade. Stell dir vor, in deinem Sinnesauge, die glorreichen Momente deines Lebens. All das, was du erlebt hast, vielleicht im Fernsehen. Vielleicht an dem Tag, wo der Mauer fiel in Berlin. All deine Gefühle für Heldentum, ich meine im positiven Sinn. Aber eines Tages wird man das erleben. Abraham, Isaac, Jakob, David, Mose, Johannes, Petrus, Andreas, Wycliffe, Hus, Pierre Durand, Karl Broca. Eines Tages werden wir sehen, diese glorreiche Gemeinschaft der Heiligen, wie glorreich, wie herrlich, wie ehrenvoll Erlösung ist. O, die Ehre der Errettung, mit solchen zu tun zu haben. O, Zuhörer, das Heil in Jesus ist so gewaltig, so groß, wie groß ist die Tragödie, wenn jemand dieses Heil versäumt. Warum werden viele Menschen so ein großes Heil versäumen? Schau Vers 26 an. Da sehen wir das Fundament oder den Grund ihrer Erwartung. Warum haben sie erwartet, dass sie dabei sind? Vers 26. Sie werden sagen, aber Herr, wir haben vor dir gegessen und getrunken und du hast auf unsere Straßen gepredigt. Was für ein Betrug, jahrhundertelang, was für ein Betrug. Und wie viele Millionen meinten und meinen noch heute, dass Teilnahme an einem Festmahl, das Essen und das Trinken mit dem Herrn, und das Hören seines Evangeliums, dass das die Grundlage ihres Heils wäre. Wie viele Menschen meinen, dass ein Sakrament, Teilnahme an einem Mahl, einem Fest mit dem Herrn, und das Hören des Wortes in der Kirche, irgendwie in Verbindung mit heiligen Dingen an einem heiligen Ort, dass man so gerettet wird. Was wird die Enttäuschung sein an dem Tag, wenn der Herr sagt, nein, das reicht nicht aus. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Was hätte ausgereicht? Was wäre die erforderliche Grundlage für Errettung? Das sehen wir hier in Vers 25. Ich kenne euch nicht. Was ist Errettung zu hören? Errettung ist die persönliche Erkenntnis von dem Gastgeber dieses Banketts. Er sagt es woanders im Neuen Testament, ewiges Leben, was ist das? Ewiges Leben ist dich zu erkennen, du allein wahrer Gott, und den, den du gesandt hast. Ewiges Leben. Er sagte, ich kenne meine Schafe und ich bin von ihnen gekannt. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Errettung ist eine persönliche Beziehung, eine persönliche Erkenntnis zwischen Personen. Es ist den lebendigen Gott in Christus zu erkennen. Himmel, was macht den Himmel so himmlisch? Himmel ist der Ort, wo der Meister des Banketts ist. Himmel ist der Ort von dem Genuss einer Beziehung, einer persönlichen Beziehung mit Gott. Persönlichen Umgang mit ihm, im Glauben und Gehorsam. Kennst du ihn?
Du sagst mir, ja, kenne ich Jesus Christus, natürlich.
Ja, du kennst Jesus Christus, etwa wie du Goethe, von Goethe kennst. Du weißt, was über ihn geschrieben ist. Du weißt, was er gesagt hat. Manche seiner Aussagen, die geschichtliche Gestalt Goethe, geboren in Frankfurt am Main, du kennst ihn schon. Aber ist das wirklich persönliche Erkenntnis? Ist das nicht etwas, was du aus einem Buch gehört hast? Oder ist das nicht anders von einem Zeitgenossen erkennen? Ich meine, du kennst Bundeskanzler Kohl, du hörst seine Stimme am Radio und du weißt sofort, wer es ist. Ja, aber hast du seine Telefonnummer? Kennst du ihn wirklich? Wisst ihr, es gibt verschiedene Ebenen der Erkenntnis. Und die Rede hier ist von persönlicher Erkenntnis des Herrn Jesus. Warum sind diese Menschen verloren gegangen? Warum haben sie das Heil in Jesus versäumt? Sie glaubten, aber sie glaubten an das falsche Objekt, an ihre eigene religiöse Übungen, an ihre Teilnahme an einer Feier, an ihr Hören von dem Evangelium. Ja, auf Deutsch gesagt, so viele glauben an Kirchengang und an Religion. Aber das ist das falsche Objekt. Und wenn das dein Glaube ausmacht, wirst du eines Tages dich finden auf der falschen Seite, vor verschlossenen Türen, ausgeschlossen aus der ewigen Seligkeit. In Kapitel 16 aber haben wir eine andere Geschichte, wo das Heil in Jesus räumlich dargestellt wird. Kapitel 16, Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre, und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hade seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse, jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach: Aber ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters schickst, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen ernstlich Zeugnis geben, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie böse tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das Heil wird wiederum uns räumlich vor Augen gemacht. Genau wie in unserer ersten Geschichte, dass der Verlorene sieht von Ferne den Abraham. Und Lazarus in sein Schoß. Aber er steht, er sieht ihn auch nur von Ferne. Er ist ausgeschlossen aus dem Heil. Er steht vor einer unüberbrückbaren Kluft. Auch dieser Mann ist enttäuscht und überrascht, dass gerade er verloren gegangen ist. Wie kann es sein, dass er nicht errettet wurde? Wie hat er das Heil versäumt? Er sieht den armen Bettler in dem Schoß Abrahams. Natürlich eine bildliche Sprache ist hier. Aber oh, was diese bildliche Sprache ausdrückt. Es drückt den Trost der Erlösung aus. Wir schicken einen Arzt in die Mission, er soll nach Indien gehen und leprakranken Menschen betreuen. Und er verlässt seine glanzende Karriere, er nimmt seine Familie, lebt in bescheidenen Verhältnissen und denkt hässliche Männer, Menschen, ich meine äußerlich gesehen, eine furchtbare Krankheit. Und wir sagen von dem Arzt, das ist ein Mann des Glaubens, das ist einer, der dem Herrn wirklich glaubt. Aber ich möchte fragen, verlangt es mehr Glauben, Aussatz oder Leprakrankheit zu behandeln oder selber leprakrank zu sein und Glauben an einen guten Gott, der mich liebt? Wisst ihr, Glauben ist nicht leicht gemacht für viele Menschen. Und das Heil für viele Menschen wird in erster Linie, wird eine überaus große Trost für das, was sie erlebt haben auf dieser Erde. Oh, der Trost der Erlösung. Erlösung wird für viele sein eine gewaltige Ehre, wie wir in der ersten Geschichte gelesen haben. Auf der anderen Seite ein gewaltiger Trost. Und warum hat dieser Mensch das Heil in Jesus versäumt? Sicherlich nicht, weil er an das falsche Objekt geglaubt hat. Nein, dieser Mensch hat an das richtige Objekt geglaubt. Wenn wir den Zusammenhang lesen, redet Jesus hier zu reichen Pharisäern, die ihn verhöhnten wegen seiner Lehre über Reichtum. Er redet zu reichen Pharisäern. Sie glaubten an Engel, sie glaubten an das Gericht, sie glaubten an einen buchstäblichen Himmel und eine buchstäbliche Hölle. An alle die Einzelheiten dieser Geschichte hätte dieser reiche Mann geglaubt. Was ihn überrascht hat, ist nicht, dass es eine Hölle gibt, sondern dass er dort landet. Sein Problem ist nicht, dass er an das falsche Objekt geglaubt hat. Er hat nicht richtig geglaubt an das richtige Objekt. Wieso ist er verloren gegangen? Vater Abraham. Der Jude meinte, weil Abraham sein Vater ist, weil er ein Kind des Trägers der großen Verheißungen war. dass er dadurch gerettet wurde. Viele Juden haben geglaubt, wie viele religiöse Menschen, dass es in erster Linie um die Konfession geht. Die Rabbinen zu dieser Zeit lehrten, dass es unmöglich war, für einen Beschnittenen in die Hölle zu gehen. Sie meinten, wenn man eine besondere, bösartige Jude war, dass an dem Tor der Seligkeit, dass dort die Vorhaut wieder wachsen würde, stell dir vor. Denn es wäre unmöglich, für ein wirklicher Jude in die Hölle zu fahren. Oh, wie oft habe ich mit Menschen geredet. Ich beginne zu reden über die persönliche Erkenntnis Gottes. Sie haben keine Ahnung. Ich teile was es heißt, Gott zu erleben. Und sie verstehen Bahnhof. Und dann erzähle ich die Einzelheiten des Evangeliums. Und sie sagen, ja, das glaube ich. Was ist ihr Problem? Sie wissen die richtigen Worte. Eine Papagei-Antwort auf eine Papagei-Frage. Sie haben einen Katechismus-Glaube. Sie halten gewisse Dinge für wahr, aber sie haben nicht richtig geglaubt an das, was sie gehört haben. Wieso ist dieser Mann verloren gegangen? In dem Text ist die Rede von Mose und den Propheten. Wenn sie haben Mose und die Propheten, mögen deine Brüder sie hören. Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden. Und sie einen aus den Toten auferstehen sehen. Sie kennen Mose und die Propheten, aber sie sind nicht überzeugt und sie haben nicht Buße getan, sagt der Text. Wie wissen wir das? Mose sagt, nicht in erster Linie Jesus, Mose sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Mann kannte diesen Lehrsatz. Und dort lebte er in Saus und Braus, fröhlich und in Prunk. Und ein Mann lag an seiner Tür. Sein Nächster, hungrig, krank, so schwach, dass er sich nicht wehren konnte vor den Hunden, die kamen, um seine Geschwüre zu lecken. An der Tür eines Mannes, der so lebte, ein kranker Mann, der begehrte von seinem Abfall, von seinem Tisch, sein Bedürfnis zu sättigen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jakobus sagte, wenn einer sagt, er habe Glaube, das ist seine Behauptung. Ich bin gläubig. Ja, gut. Und einer kommt an die Tür, hungrig und ohne Kleidung. Und du sagst, ah, der Herr segne dich, sei gewärmt und sei gesättigt. Denn was ist das für ein Glaube? Das ist ein toter Glaube. Und das wird dich nicht erretten. Wenn du sagst, ja, ich glaube diese Grundsätze, die ich gehört habe, und das hat dein Leben nicht verändert, und keine Liebe zu deinen Nächsten zur Folge, dann ist dein Glaube tot. Du glaubst nicht richtig. Du brauchst nicht glauben, dass das für Wahrhalten von bestimmten Grundsätzen, die du gehört hast von Kindheit her, dass das Glaube ist. Wir müssen Buße tun. Wir müssen umkehren. Kopfglaube genügt nicht. Aber stellen wir uns die Frage, wieso hat Abraham den Lazarus nicht geschickt zu den Pharisäern, zu den Brüdern des Pharisäers? Ja, zuerst einmal, es war nicht in seiner Gewalt, das zu tun. Und zweitens hätte es ihm nicht genützt. Abraham sagte es. Es war nicht in seiner Gewalt, etwas zu tun. Er sagte, es ist unmöglich, eine große Kluft ist festgelegt. Es gibt hier in diesem Warteraum auf die Ewigkeit zwei Abteilungen. Und diejenigen, die warten auf ihr Gericht, können nicht zu der Versammlung der Seligen. Und umgekehrt auch nicht. Eine unüberbrückbare Kluft. Interessant ist es für mich. Ich habe Freunde und Bekannten, die beten zu Heiligen. Wie der heilige Abraham. Und sie beten, dass der Heilige sich einsetzt für ihren Verstorbenen. Einmal habe ich eine Bibelstunde gehabt in Saalfelden am Steinernen Meer. Es ist ein wunderbarer Ort. Und oben ist Steinernen Meer, wunderbare Bergkette. Ein wunderbarer Berg. Eine Frau hat gefragt, Herr Colvin, wie ist das bei Ihnen? Dürfen wir beten für die Verstorbenen? Und ich sagte, Frau Wechselberger, wieso nicht? Wo steht es in der Bibel, dass wir nicht für Verstorbenen beten sollen? Und der Bauer, der immer geschlafen ist in der Bibelstunde, auf einmal war er wach. Ist nie wieder eingeschlafen. Ich sagte, wieso nicht? Wo steht es in der Bibel, dass wir nicht zu beten können für den Verstorbenen? Ich sagte, ist es erlaubt zu angeln am Steinernen Meer? Ja, du kannst es tun, wenn du willst, aber die Heiligen haben keinerlei Gewalt zu helfen. Eine große Kluft ist festgelegt. Und zweitens sagte er, es hätte eh nichts genützt. Was hätte es bewiesen, dass einer aus den Toten kommt und erscheint vor diesen ungläubigen Pharisäern? Es hätte bloß bewiesen, dass Gott jemanden zurückschicken könnte von dem Tod, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Und die Pharisäer haben das geglaubt. Es geht nicht um das, irgendein Wunderwerk oder irgendein Zeichen, was Menschen überzeugen würde. Es geht um eine moralische Frage. Die moralische Frage. Und wenn du moralische Fragen hättest zu der Zeit, gingst du zu dem Gesetz und zu den Propheten. Abraham sagt, schau mal, du Verlorener. Sie haben die Bibel. Und das ist alles, was sie bekommen werden. Wieso weiß ich, dass es nichts genützt hätte? Gott sandte einen Menschen zurück von den Toten. Und er ist den Pharisäern erschienen. Und weißt du, wie er hieß? Lazarus. Und weißt du, was sie getan haben? Sie haben versucht, ihn wieder umzubringen. Denn es ging um eine moralische Frage. Nicht, ob es eine Übernatur gibt, sondern meine Verantwortung zu leben, wie Gott es befohlen hat. Eigenartig. Wie oft habe ich mit Menschen geredet? Sie sind im religiösen Elternhaus aufgewachsen. Sie sind mit diesem Evangelium konfrontiert. Es sind die gleichen Worte. Jesus, Gnade, Gott, Errettung. Aber andere Inhalte. Sie kommen langsam drauf, dass das, was sie von Elternhaus bekamen und in ihrer Kirche bekamen, eigentlich nicht das ist, was die Bibel sagt. Dass sie etwas ganz anderes geglaubt haben. Und sie ahnen langsam, das ist die Wahrheit, was die Bibel sagt. Und auf einmal beginnen sie, sich zurück in ihr Schneckenhaus zu ziehen. Und sie denken so, aber meine Mutter, aber meine Großmutter, sind meistens die Frauen, an die sie denken, sie hat das wirklich geglaubt, was sie uns gesagt hat. Sie hat es wirklich geglaubt, was diese Kirche gesagt hat. Und wenn das stimmt, was die Bibel sagt, ist meine Mutter verloren. Und aus dem Grund ziehen sie sich zurück und trauen sich nicht, sich diesem Gott anzuvertrauen. Oh, was für eine Tragödie. Zuerst einmal steht es mir gar nicht zu urteilen, was mit deiner Mutter oder Großmutter passierte. Wenn sie ordentlich gelebt hat, wenn sie gottesfürchtig war, kann es schon sein, dass sie irgendwie trotz ihrer Umgebung das richtig begriffen hat. Und es steht mir nicht zu urteilen, auch dir nicht. Aber nehmen wir an, selbst deine Mutter ist heute in der Hölle. Wie denkst du? Willst du, dass du aus missverstandener Loyalität auch verloren gehst, auf dass du mit ihr sein kannst und du nicht ihr den Rücken kehrst, weil sie etwas anderes geglaubt hat? Ich frage dich heute, was denkt deine verstorbene Mutter? Und ich kann dir gleich die Antwort sagen. Hör zu, was dieser Mann gesagt hat. Oh, Abraham, bitte schicke du Lazarus zu meinen Brüdern, auf dass sie das nicht glauben, was ich geglaubt habe. Auf dass sie nicht hier kommen, wo ich bin. Oh, wenn du deine Mutter liebst und sie dich liebt und sie ist unter Umständen verstorben und verloren, ihr dringendster Wunsch für dich heute Abend ist, dass du den Heilen kennst, den sie nicht kennt. Aber wir haben noch zwei Antworten auf die Geschichte. Wir haben gesehen, wie das Flehen der Verlorenen eines Tages abgelehnt wird. Und wie das Flehen dieses Verlorenen abgelehnt wird. Er glaubt nicht richtig. Richtiger Glaube, ein Kopfglaube, ein Bekenntnisglaube. Das richtige Bekenntnis. Übrigens, wie oft beginne ich zu reden über eine Beziehung mit Jesus Christus und die sagen, oh, aber ich bin auch katholisch oder evangelisch oder irgendwas. Bekenntnisglaube. Und sie werden überrascht sein auf der falschen Seite. Draußen. Ihr Flehen wird abgelehnt werden. Aber es gibt eine andere Seite. Hier ist die Rede von drei Gleichnissen. Jesus geladen auf ein Gastmahl. Es geht wiederum um Essen in dieser Geschichte, wie in allen vier. Er sagt ein Gleichnis zu den Geladenen, zu dem Gastgeber und schließlich das dritte Gleichnis zu allen Teilnehmern an dem Fest. Das dritte Gleichnis wollen wir heute lesen. Kapitel 14 und Vers 15. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Meine Güte, das war eine fromme Bemerkung. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Festmahl und lud viel. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, um die Geladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, oh, ich habe einen Acker gekauft und muss notwendig ausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Achsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und der dritte ist lückenlos in seiner Argumentation. Ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh eilends hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Und ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ein großes Bankett. Einige Wochen vorher, es war Sitte, für eine große Fest hat man Einladungen verschickt. Auf dass die Leute mit dem Fest rechnen können, um das herum planen könnten. Und als die Stunde des Festes kam, hat man zu verschiedenen Anlässen auch die Hausdiener geschickt, um die Leute persönlich abzuholen. Und als der Gastgeber beim Festmahl seinen Knecht geschickt hat, kommt er zurück mit einer Reihe von Entschuldigungen. Sie wollten nicht kommen. Sie entschuldigten sich. Lese, was für Entschuldigungen sie machten. Ich kann nicht kommen. Ich habe einen Acker gekauft und ich muss ihn dringend besehen. Bitte halte mich für entschuldigt. Was ist das für eine Ausrede? Hast du je ein Grundstück gekauft? Wann besehst du dein Grundstück? Vor dem Kauf oder nach dem Kauf? Nachher ist es zu spät. Ich habe ein Joch Ochsen gekauft. Ich muss die Ochsen probieren. Ich kann unmöglich kommen. Wann machst du deine Probefahrt? Bevor du das Auto kaufst oder nachher? Ich habe eine Frau geheiratet. Ich vermag nichts dazu zu sagen. Aber warum lehnst du Einladungen ab? Warum tun wir das? Oh, du weißt, wie es ist. Lothar und seine Frau laden dich zum Essen ein. Und weißt du, sie kann ziemlich was auftischen. Und sind nette Leute. Es ist ein ganz interessantes Gespräch. Es geht um den Herrn, um gemeinsame Interessen. Er sagte, 5. Mai. Ja, Lothar, ich hoffe, ich habe Zeit. 5. Mai, meine Güte, ich habe einen Termin am 5. Mai. Lothar, ich rufe dich morgen an. Es tut mir leid. Weißt du, ich rufe sie an und schaue, wie ich auskomme aus diesem Termin. Und dann, die Frau Heiko kommt nach der Versammlung und sie sagte, könntest du kommen, 7. Mai, komm zu essen zu mir und meinem Mann, Abendessen. Ich sagte, ja, 7. Mai. Meine Güte, ich hoffe, ich habe einen Termin. Warte mal hier, 7. Mai. Es muss irgendwie ein Fehler sein. Am 7. Mai habe ich zwar nichts geschrieben, aber ich muss sie anrufen, wissen Sie? Wieso? Na, weil diese Frau, weißt du, sie ist so langweilig wie ihr Name. Der Mann schläft meistens ein im Laufe des Abends und sie kommt immer daher mit einem Brandopfer. Ich meine, meine Güte, ein Abend mit der Frau, weißt du, das ist eine langweilige Geschichte. Warum lehnst du Einladungen ab? Viele werden an dieser Party nicht teilnehmen, weil es nicht gut genug ist für sie. Gottes Errettung ist nicht gut genug für sie. Gott und sein Gespräch, die Heilige Schrift und das Gespräch mit ihm und Gemeinschaft mit den Heiligen, langweilig. Du glaubst mir nicht. Ich rede zu dem jungen Tennisspieler. Sagt, komm, Hans, wir haben eine Bibelstunde heute. Bibelstunde. Ich spiele Tennis. Aber nächste Woche. Naja, ich muss Tennis spielen. Aber übernächste Woche. Naja. Wieso? Ja, seine Reaktionen, seine schnellen Augen, sein rechter Arm, seine, seine Tüchtigkeit, dass es ihm alles wichtiger, diesen gelben Ball herumzuschlagen, Gott und sein Wort und diese langweiligen Leute, meine Güte, was meinst du? Und du gehst zu dem Mädchen, sie spielt Geige. Komm mal zu der Veranstaltung. Nein, ich muss üben. Du übst 6 Stunden am Tag, du kannst kommen heute. Nein, ich gehe wahrscheinlich an einem Konzert. Wieso? Weil Musik, weil die schönen Dinge des Lebens, die Tatsache, dass sie etwas dass sie sich schöpferisch betätigen kann, das ist interessant. Und Gott ist langweilig. Woher kam diese fürchterliche Lüge, dass Gott langweilig ist? Ich habe früher gesagt, ja, ich gehe lieber zur Hölle, das sind meine Freunde. Der Himmel, das ist für alte Weiberleute, das ist für die Krüppel, die eine Krücke brauchen, für die Leute, die nicht durchs Leben können auf ihre eigenen 2 Beine. Und weißt du, wie ich den Text lese? Ich sehe, hatte teilweise recht. Denn er sagte, geh hinaus und lade die Krüppel ein und die Lahmen und die Blinden, auf das sie da sind. O liebe Zuhörer, wenn das Heil ehrenvoll ist, und das Heil ist ein gewaltiger Trost, ist das Heil auch, bedeutet das Heil auch die Befriedigung unserer Triebe, auf eine richtige Art und Weise. Gott hat uns Triebe gegeben, und er wird sie königlich erfüllen. Der Tennisspieler ist begeistert von seiner Fähigkeit auf dem Tennisplatz. Ja, vielleicht würde auch ein Blinder oder ein Lahmer oder einer ohne Beine auch gerne Tennis spielen. Gott hat dir Fähigkeiten und Wünsche und Vorstellungen und Triebe gegeben. Er wird sie nicht verspotten. Erlösung wird heißen für dich die Erfüllung deiner Persönlichkeit. Du, ich habe manchmal den Eindruck, ich lebe in dieser Welt so etwa in einem Hotelzimmer. Ich kann meinen Koffer nicht richtig auspacken. Ich kann nicht alles einordnen wie in meinem eigenen Haus. Weißt du, wie es ist? Der Unterschied, ein Hotelzimmer mag schön sein, aber in dein eigenes Zimmer, das kannst du irgendwie gestalten, wie es dir gefällt, entsprechend deiner Persönlichkeit. Ich bin manchmal so müde. Ich bin manchmal so begrenzt. Ich denke, mein Gedächtnis, oh, wenn ich nur ein Gedächtnis hätte. Ich denke daran, ich lese ein gutes Buch und ich denke, na, wenn ich nur mich so ausdrücken könnte. Ich komme mich so eingeengt vor. Liebe Freunde, eines Tages werde ich mich ausstrecken. Mit meiner Persönlichkeit in einem neuen Körper. Und ich werde die notwendigen Mittel haben, meine Persönlichkeit eines Tages wirklich auszudrücken. Oh, die Befriedigung der Erlösung. Viele kommen nicht zu dem Fest, weil sie an einen Charaktertour von Gott glauben. Stell dir vor, wie frech das ist. Du lädst mich zum Essen ein, Lothar, und wir haben Steak. Ja, natürlich, weißt du, wenn du mich wirklich beeindrucken willst. Wir reden jetzt von Trieben und so weiter. Ein Steak und ein Glas Wein und naja, was dazu gehörig ist. Ich sitze da mit meinem Steak und ich wie ein Förderbundle. Ich bringe das Zeug, Annie. Und du sagst, ja, Fred, wie viele Kinder hast du übrigens? Und ich sage dir nichts. Ich esse nur. Ja, Fred, wie lange bist du in Österreich? Lothar, kannst du nicht sehen, dass ich esse? Mehr Wein, Lothar? Fred, wie ist das mit der Verkündigung des Evangeliums unter den der Jugend in Österreich? Lothar, meine Güte, warum willst du mich endlich in Ruhe lassen? Kannst du nicht sehen, dass ich genieße mein Steak? Und so sind die Menschen. Wer hat ihnen den Steak gegeben? Wer hat die Triebe gegeben? Das musikalische Ohr des Mädchens. Der schnelle und tüchtige Körper des Jungen. Woher kamen die Fähigkeiten, Tennis und Musik und Berge zu genießen? Frauen und Kinder und all das. Er war es. Und Umgang mit dem Geber dieser Gaben? Nein. Das ist langweilig. Ich will lieber die Gaben nehmen und mich zurückziehen an einem finsteren Ort, wo ich mit ihm nichts zu tun habe. Wo ich das genießen kann, was er mir gegeben hat, am liebsten ohne ihn. Dann genieße ich das. Oh, Freunde, wenn wir genießen die Gabe ohne den Geber, sterben wir auf jeder Ebene unserer Persönlichkeit. Warum kommen viele Menschen zu ihm nicht? Vater der Lichter, der die Gaben gibt. Sexualität, Habe, all die Dinge, die uns befriedigen. Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und sie kommen nicht zum Licht. Sie kommen nicht zu ihm. Und sie wollen nicht bloßgestellt werden in ihrem Egoismus. Aber jetzt die letzte Geschichte. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich vorlesen. Aber lass mich erzählen. Wir haben hier drei Gleichnisse gesehen. Und in diesem Abschnitt drei Gleichnisse. Zuerst einmal das Gleichnis von einem verlorenen Schaf. Ein Hirte hat 100 Schafe. Er verliert ein Schaf. Draußen auf der Weide. Ich meine, für einen Unternehmer, das ist ein einprozentiger Verlust. Aber dieser Hirte verlässt die 99 und er geht draußen und er sucht durch die Nacht mit den ganzen Gefahren im Nahosten im ersten Jahrhundert, Löwen und Bären und all das, was da waren und Räuber. In der Nacht suchte er und suchte er, bis er das Schaf findet. Und er kommt zurück und er sagt den anderen Hirten, schaut mal, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Und so wird es Himmel sein. Freude sein im Himmel, wenn einer Buße tut. Ein Sünder Buße tut. Eine Frau verliert ihr Dinar, das ist etwa ein Tagelohn. Ich meine, das ist ziemlich viel Geld. Ich weiß nicht, wie viel du in einem Tag verdienst. Aber sie sucht durchs Haus. Sie kehrt das Haus. Sie schaut hinter jedem Kästchen. Sie kehrt wiederum. Sie lädt die Nachbarinnen ein. Schau mal mit mir. Ich habe mich öfters gefragt, wieso die Frau so viel Mühe gemacht hat um einen Dinar. Es ist viel Geld, aber immerhin. Und dann habe ich erfahren, es gab, damals haben sie nicht normalerweise das Geld auf eine Bank gegeben. Sie haben meistens ihr Geld oder öfters ihr Geld in Schmuckstücke aufbewahrt. Ihr habt gesehen die Bilder von einem Armband mit Geldstücke da oder eine Kopfband und hier sind die Geldstücke, oder? Und sie bereitet sich vor und sie geht zum Spiegel und sie schaut und der fehlt. Na Wahnsinn. Und sie sucht und sie sucht. Bis sie das Geldstück findet. Dann freut sie sich mit den Nachbarn, dass sie das gefunden hat. Und so wird Freuden sein vor den reinen Geistern, wenn ein Sünder Buße tut. Und du, liebe Zuhörer, du bist der Schaf. Jesus Christus ist in den fürchterlichsten Gefahren, in der schrecklichsten Nacht gegangen und er sucht dich. Und du bist der verlorene Groschen. Und die Frau, Gott wie eine Frau, die nicht schlafen kann, sie liegt wach im Bett und denkt an das verlorene Groschen. Er wird nicht aufhören, an dich zu denken, bis er dich gefunden hat. Er sucht und er sucht. Freude im Himmel. Freude bestimmt er jetzt vor den reinen Geistern, aber es gibt eine höhere Freude, nicht wahr? Es ist die Freude eines Vaterherzen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Junge der zwei Söhne hat verlangt sein Teil des Erben. Er hat das ganze Geld und all seine Habe zusammengekratzt und dann hat er seinen Vater den Rücken gekehrt und ist gegangen und hat das Geld verbraucht in Saus und Braus mit Weibern. Hatte viele Freunde, solange er Geld hat. Und er ist wirklich runtergekommen. Dann kam eine Zeit der großen Hungersnot, sein Geld ist ausgegangen, seine Freunde sind verschwunden, er war hungrig, er musste arbeiten. Schließlich bekam er eine Dreckarbeit als Tagelöhner, als Gastarbeiter, seine Aufgabe, die Schweine zu füttern. Und da war dieser edle Junge, der so gelebt hat in Gegenwart seines Vaters, ein wohlhabender Mann. Schließlich steht er da und er schaut den Spültrank an und er tappt sich dabei, dass er fast etwas gegessen hätte. Oh. Und er kam zu sich. Und dahin muss man einmal kommen. Er kam zu sich. Und er dachte einmal über sein Leben nach. Wie lebe ich eigentlich? Wo bin ich hingeraten? Was würde mein Vater sagen? Oder noch mehr? Wie wäre es das, wenn ich zurückgehen würde? Sogar der Tagelöhner hat es besser bei ihm als hier. Ich werde zurückgehen. Und ich werde ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Liebe Zuhörer, jede Sünde ist gegen den Himmel. Ich werde zurückgehen. Ist das nicht faszinierend? Die Bewegung, die dramatische Bewegung in dieser Geschichte, wie der junge Mann alles zusammenrafft und verlässt das Vaterhaus und kehrt in den Rücken. Und zieht alle seine Werte in den Dreck. Und dann kommt der Zeit, wo er denkt über sein Leben nach und sagt, ich werde zurückgehen. Und er macht es sich auf. Weißt du, was das ist? Das ist, was die Bibel nennt, Buße. Buße heißt nicht, dass du dem Pfarrer 10 Mark gibst und ein paar Hokuspokus-Gebete aussprichst. Buße heißt, eine radikale Lebensveränderung in deinem Leben. Eine neue Richtung. Ein Nachdenken über dein bisheriges Leben. Oh, was für eine wunderbare Geschichte. Der Vater, ein alter Mann, der jüngste Sohn ist schon aus dem Haus. Könnt ihr ihn sehen jetzt? Der Text sagt, er sieht seinen Sohn von ferne. Er hat Ausschau gehalten. Und als er seinen Sohn sah, lief er ihm entgegen. Schau ihn an, den alten Mann, den alten Greis. Er läuft. Ich habe nicht einmal gewusst, dass er laufen könnte. Und er läuft ihm entgegen. Und je näher der Sohn kommt, sein Gewand, das sind Fetzen und seine Schuhe, er hat keine mehr.
Und sein Haar ist so fettig. Und stinkt tatsächlich wie ein Schwein.
Und läuft ihm entgegen. Und läuft.
Und Text sagt, umarmte seinen dreckigen Sohn.
Und küsste ihn. Und griechische Text ist so klar hier. Küsste ihn und küsste ihn und küsste ihn und küsste ihn. Vor Friday, der Sohn war zurückgekehrt. Und hier haben wir ein Fest.
Sagte, bring ein Ring für seinen Finger, bring ein neues Gewand, schlag dir das gemästete Kalb. Denn mein Sohn, der gestorben war, jetzt lebt er.
Der Verlorene ist jetzt gefunden. Das, liebe Zuhörer, ist die Geschichte meines Lebens. Es kam eine Zeit in meinem Leben, wo ich nachdenken musste über mein Leben. Und ich bin zurückgekommen.
Vielleicht gibt es Leute unter uns, die meinen, aber ich habe so gelebt, wie kann er mich akzeptieren, wie ich gelebt habe? So habe ich gedacht. Ich war in Drogen. Ich habe Mädchen Liebe versprochen, nur mit ihnen zu schlafen. Ich habe Leute ausgenutzt und gelogen und gestohlen. Du bist vielleicht ein viel anständigerer Sünder als ich.
Es erinnert mich an eine Geschichte von einem jungen Mann, der Chicago verlassen hat. Und hat so gelebt wie dieser junge Mann. Und zum Schluss kam zu sich und meinte, wenn meine Eltern mich nur zurücknehmen. Aber konnte kaum daran denken, wie das Haus verlassen hat. Hat wohl keinen Platz mehr da. So schrieb seine Eltern. Hatte keine Rückadresse. Schrieb ihnen und sagte, dass sich nicht traue, zu ihnen zu kommen. Würde mit dem Zug an dem Haus vorbeifahren. Sie wohnten auf der Linie. Und wenn willkommen sei, der Haus, sollen sie ein gelbe Fetzen in dem Apfelbaum hängen. Und dann würde wissen, darf nach Hause kommen. Sonst könnte es nicht vertragen, von ihnen abgelehnt zu werden, persönlich. Und ist, wie die Geschichte weitergeht, gefahren nach Hause. Und je näher kam zu dem an der gewohnten Stelle, konnte nicht schauen, schaute bloß auf seinen Schoß, konnte nicht hinschauen, es war ihm so viel. Was, wenn sie mich ablehnen? Ich habe so schlimm gelebt. Ich habe den Familiennamen durch den Dreck gezogen. Was, wenn sie mich ablehnen? Und konnte nicht schauen und endlich kamen sie an die Stelle, riss sich zusammen und schaute den Baum an und es gab nicht einen Fetzen. Der Baum war voll von gelben Fetzen. Und das ist, wie Gott denkt heute Abend über dich. Denkst du über dein Leben nach? Bist du bereit zu sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und gegen den Himmel, ich komme zurück. Ich bin nicht würdig. Ich sage dir, wenn du das tust, das wird Freude sein im Himmel, Freude vor den reinen Geistern, Freude in einem Vaterherz. Aber leider endet unsere Geschichte nicht hier heute Abend. Die Verlorenen flehen, aber sie dürfen nicht hinein. Der Verlorene fleht, aber darf nicht hinein. Der Gastgeber fleht. Fleht. Und sie lassen sich nicht einladen. Und hier ist ein Vater mit einem älteren Sohn. Der ältere Sohn kam aus dem Feld, hat die Musik gehört, sagt, was ist hier los? Was ist hier los? Woher diese Musik? Dein Bruder ist zurückgekommen. Sie haben das gemästete Kalb geschlachtet. Und war wütend. Das konnte nicht akzeptieren. Kam zu dem Vater und sagte, Vater, was ist hier los? Sagte, dein Bruder, ist zurückgekommen. War tot und ist lebendig. Sagte, dein Sohn, nicht mein Bruder, und vergiss das nicht. Dein Sohn verbrachte deine ganze Habe mit Huren und in Sausen und Braus. Und du schlachtest für ihn das gemästete Kalb. Du hast mir niemals sogar einen Ziegenbock gegeben. Oh. Obwohl ich so gearbeitet habe und so treu war und fleißig war, und ich war dir immer treu, du hast mir niemals einen Ziegenbock gegeben. Der ältere Bruder, wie denkt er mal? Was ist Gnade für den älteren Bruder? Ich war treu. Ich habe etwas getan. Ich habe verdient. Ich verdiente es und du hast mir nichts gegeben. Ich habe es mehr als einmal erlebt. Ein junger Mann mit langem Haar und viele schreckliche Erfahrungen hinter sich bekehrt sich und kommt nach Hause. Und er sagt vielleicht in diesen Worten, Halleluja, ich bin gerettet. Und die Reaktion ist, du? Was? Du? Ich hab anständig gelebt. Und ich war meiner Kirche treu. Und ich bezahle meine Steuer. Und du lebst wie ein Schwein. Und du sagst, du bist gerettet. Und du weißt es. Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ich habe es tatsächlich erlebt, dass ein Priester, nachdem ein Alkoholiker sich bekehrt hat und sein Leben hat radikal verändert, er hätte es lieber, dass er Alkoholiker wäre, als dass er gerettet ist und er weiß es. Warum werden viele Menschen das Heil in Jesus versäumen? Für manche ist das Heil in Jesus nicht gut genug. Und für andere ist das Heil in Jesus zu gut, um wahr zu sein. Es kann nicht so sein. Und viele werden nicht eingehen, weil sie sich festklammern an ihre Leistung, ihre Treue, all das, was sie getan haben. Sie wollen Gott in ihre Schuld bringen und ihr Heil verdienen. Und so geht es nicht. So geht es nicht. Hier ist einer von den 99, die meinen, dass sie keine Rettung brauchen. Und aus dem Grund kehren sie nicht um und lassen sie sich nicht erretten. Bist du zu dir gekommen? Hast du gesehen, dass du das Heil in Jesus nicht verdienen kannst? Du musst umkehren, du musst dein Leben radikal dem Herrn Jesus anvertrauen. Du musst gestehen, dass du sündig bist und vor Gott nicht bestehen kannst. Bist du so weit gekommen? Wir wollen denken an diese vier Gruppen von Menschen wiederum. Wie kann das sein? Sein Flehen wird abgelehnt. Und es geht um Ewigkeit, Leute. Sie klopfen an. Herr, tu uns auf. Hier, es muss ein Fehler hier sein. Herr, tu uns auf. Und der Herr sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Ich kenne euch nicht. Und sie klopfen an. Und er sagte, nein, geh weg. Weich von mir. Bereitet das dir keine Probleme? Ich muss dir ehrlich sagen, das bereitet mich Probleme. Wie kann das sein, dass ein Mensch in aller Ewigkeit von Gott abgelehnt ist? Vielleicht sollen wir die andere Seite der Geschichte kurz anschauen. Wir lasen Kapitel 13, Vers 22 bis 30. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Lesen wir ab Vers 34 im gleichen Kapitel. Jerusalem, Jerusalem, dass da töte die Propheten und steinig, die zu ihm gesandt sind, sagt Jesus, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Der Heiland spricht hier. Er wollte. Und sie wollten es nicht. Das Problem ist nicht auf Gottes Seite. Die Schuld liegt ist nicht da zu finden. Er wollte. Und sie wollten es nicht. Ist das zu viel für deine Logik, dass Gott einen Menschen ablehnt in gültig einmal in aller Ewigkeit? Ist das zu hoch für deine Logik? Es gibt etwas höher als Logik, Leute. Ich möchte hier reden über Instinkt. Das ist mächtiger. Und über einen Heiland, der redet über einen Staat, eine Stadt, die im Begriff ist, ihn zu verwerfen und töten. Und von den Leuten, die schreien werden, kreuzigt ihn! Kreuzige ihn! Hinweg mit ihm! Und er schreit mit ausgestreckten Armen, wie ich wollte euch sammeln, wie die Henne ihre Brut unter ihre Flügel. Und ihr wolltet es nicht. Die Henne versteht nicht viel von Logik. Sie hat nicht sehr viel in ihrem Hirnkastel. Ihr Hirnkastel benutzt sie gar nichts zum Denken. Sie tut meistens solche Bewegungen. Und sonst mag sie recht wenig mit ihrem Kopf. Aber sie weiß etwas von Instinkt. Und wenn sie draußen ist auf dem Hühnerhof in ihre Küken gestreut, und auf einmal sieht sie den Schatten, und der Habicht ist über den Hühnerhof geflogen, und sie weiß, sie hat wenig Zeit. Was macht sie? Was macht Instinkt? Sie breitet ihre Flügel aus. Und sie schreit mit ihrem ganzen Instinkt, kommt, Küchlein, kommt, komm. Und langsam, mit ihr Brut unter ihr Flügel, bewegt sich so langsam wie der langsam der Küken, bis sie in der Deckung kommt. Und wenn sie nicht schnell genug ist, kommt der Habit und sie ist weg. Und ihr Brut bleibt ganz. Das ist die Retterinstinkt der Henne. Und ich lade dich ein, mit mir zu kommen, außerhalb Jerusalem, auf einem Hügel. Und ich lade dich ein, mit mir zu schauen, ausgestreckten Armen, und brutale römische Nägel durch ausgestreckten Armen. Und ich lade dich ein, mit mir zu erleben, den Instinkt des Rettergottes. Erlebe mit mir Stöhnen und Schmerzen. Erlebe mit mir den Ruf eines Menschen, der schwitzt und blutet auf dem Kreuz und schreit mit lauter Stimme, komm! Ich will dich. Ich will dich haben. Komm unter meine Flügel. Höre das Stöhnen, höre im erlebenden Instinkt Jesu Christi. Und er ruft heute Abend, komm. Aber sie wollten nicht kommen. Und so er sagte, euer Haus ist euch überlassen. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, das Haus Gottes, sein Vaters Haus, sagt er, das war der Tempel. Aber sie haben so getan, er hat das Haus dann das letzte Mal verlassen und er sagte, gut, es ist euer Haus. Das wird er gemeint haben mit diesem Text. Aber kann es sein, dass er mehr gemeint hat? Denn in der Bibel, das Haus stellt auch den Menschen, den ganzen Menschen dar. Seine ganze Persönlichkeit. Sie klopfen an. O Herr, tu uns auf. Aber vorher war eine Zeit, wo er an der Tür ihres Hauses gestanden ist. Er sagte, bitte, lass mich ein. Lass mich deine Persönlichkeit prägen. Lass mich ein. Lass dich ein auf eine Beziehung mit mir. Lass mich ein. Und sie wollten es nicht. Jesus liebt uns. Und wird unsere Persönlichkeit nicht vergewaltigen. Wird seine Liebe anbieten. Inbrünstig. Aber wird dich nicht vorsehen. Und wenn du Nein sagst, und du beharrst in deinem Nein sagen, eines Tages wird dir sagen, dein Haus ist dir überlassen. Und was ist die Hölle? Die Hölle ist der Ort, wo der menschliche Persönlichkeit getrennt von Gott sich selbst überlassen ist. Wollte. Sie wollten es nicht. Ich bitte dich, höre heute Abend den Schrei der Henne. Höre heute Abend. Erlebe den Instinkt deines heilen Gottes. Kehre suche Zuflucht unter seine Flügel, in seinem Kreuz. Ich bitte dich. So hätte ich literarische Struktur benutzt in der Verkündigung des Evangeliums.
Thank you.